Kurier.
Kurier to Hear. Ihre Zeitung zum Hören.
Heute mit mir, Stefan Andres. Sie hören Artikel aus dem Kurier vom Dienstag, den 9. November 2021.
Gleich angefressen. Leitartikel von mir, Wolfgang Unterhuber, für den 9. November 2021. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Manche sind aber gleicher, nämlich diejenigen, die die Gesetze machen. So genießen unsere gewählten Mandatare Freiheiten, die mit Begriffen wie freies Mandat, passives Wahlrecht oder Immunität klar definiert sind. In der Praxis sieht das so aus, dass zum Beispiel ein ungeimpfter Abgeordneter nicht einmal bestraft wird, wenn er zudem keine Maske trägt. Sein Büroteam aber unterliegt der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das ist durch die Haus- bzw. Geschäftsordnung gedeckt. Theoretisch könnten ÖVP, Grüne und SPÖ unter dem Motto »Wo ein Wille, da ein Weg« das ganz schnell ohne die FPÖ ändern, weil sie nämlich die dafür notwendige Verfassungsmehrheit haben. Tatsächlich gab es den Plan, Maskenverweigerern unter den Abgeordneten eine Geldbuße aufzubrummen. Nicht gerade wow, aber immerhin. Trotzdem haben sich die beiden Regierungsparteien und die SPÖ da irgendwie verheddert. Zu kompliziert wahrscheinlich. So ist das Parlament für unsere Abgeordneten laut bestehender Geschäftsordnung also eine Zone, in der Covid gar nicht existiert. Vorbildwirkung für die Bevölkerung katastrophal. Manche sind dem gleicher als gleich. Nicht gleicher sind die Unternehmer und ihre Beschäftigten. Die verschärften Covid-Maßnahmen am Arbeitsplatz, Stichwort 3G-Pflicht, stellen für viele Betriebe eine Zerreißprobe dar, wie es sie noch nie gegeben hat, sagt der Arbeitspsychologe Andreas Herrmann. Bereichert wird das Ganze jetzt mit dem 2G-Reglement. Damit wir uns hier richtig verstehen, all diese Maßnahmen sind notwendig, nur vielleicht in der Hektik etwas unkoordiniert und letztendlich nicht mutig gedacht. Den Unternehmer und oder ihre Angestellten zu Multi-G-Covid-Blockwarten zu degradieren, ist nicht zwingend ein kreativer Ansatz. Mit einer Impfpflicht wie einst gegen die Bocken wäre das kein Thema. So wie derzeit aber ist die psychologische Wirkung in vielen Firmen katastrophal. Wenigstens kann man sich als Geimpfter oder Genesener etwas gleicher als gleich fühlen. Man genießt in seiner Freizeit Freiheiten, die mit Begriffen wie 3G und 2G relativ klar definiert sind. Wenn aber 3G und 2G nicht greifen, dann könnte bald der Fall eintreten, dass ein Lockdown für alle, aber eh nur kurz und regional, wie es heißt, droht. Dieses Szenario geistert nämlich seit einigen Tagen unterirdisch in der Polit- und Expertenszene herum. Sagen wir es klar und deutlich, wenn auch nur ein Geimpfter oder ein Genesener in irgendeinen Lockdown muss, dann sind alle Geimpften und Genesenen ziemlich gleich angefressen. Und die Wirkung wäre katastrophal.
Die G-Privilegien der Politiker von Raffaela Liendorfer. Parlament, Parteitreffen und Demo, für all das gibt es Ausnahmen von der 2G-Regel. Nur das Bierzelt ist für Impfverweigerer tabu. Aus dem Kurier vom Dienstag, den 9. November 2021. Der Kögelwirt, ein Wirtshaus in St. André in Kärnten, hatte am Wochenende hohen Besuch. FPÖ-Chef Herbert Kickl machte im Rahmen seiner Freiheitstour einen Zwischenstopp und wetterte gegen die verfehlten Corona-Zwangsmaßnahmen der Regierung. Es dürfte Kickls vorerst letzter Wirtshausbesuch gewesen sein. Seit Montag gilt in der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Ansonsten kann Kickl, bekennender Impfverweigerer, seinen Politikerjob aber über weite Strecken ungehindert ausüben. Betrachten wir mal seinen Arbeitsalltag. Wenn der blaue Partei- und Clubchef in der Früh ins Büro kommt, müssen seine Mitarbeiter einen 3G-Nachweis, geimpft, genesen, getestet haben. Das wird offenbar auch kontrolliert. Auf Nachfrage heißt es, es wurde eine Lösung gefunden, die auf die Bedürfnisse aller, gleichgültig ob geimpft, genesen oder getestet, Rücksicht nimmt. Kickl selbst und die Mandatare des FPÖ-Clubs brauchen in den Clubräumlichkeiten und im Parlament keines der G. Zutrittskontrollen gibt es nicht. Der Grund? Als gewählte Volksvertreter arbeiten sie im Sinne des Wählerwillens und dabei darf man sie nicht behindern. Eine FFP2-Maskenpflicht steht zwar in der Hausordnung, die Mandatare können aber nicht sanktioniert werden, wenn sie dagegen verstoßen, erklärt ein Parlamentssprecher. Ungeimpft kann sich Kickl auch problemlos in der Cafeteria des Parlaments einen Kaffee holen, mit Journalisten treffen oder zum Mittagessen. Die Cafeteria ist zwar ein Gastrobetrieb, aber nicht öffentlich zugänglich. Deshalb akzeptiert man hier auch ein Testergebnis. Sitzungen des Parteivorstands oder sogar Parteitage mit hunderten Delegierten sind auch möglich. Sie fallen als Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien nicht unter die 2G-Regel. Nur hätten manche Delegierte bei einem Parteitag wohl ein Problem mit der Übernachtung. In Hotels gilt nämlich schon 2G. Damit ist Kickls Bewegungsradius ziemlich am Limit. Feierabendbier mit Kollegen? Konspirative Treffen im Kaffeehaus? Fehlanzeige? Theoretisch könnte er sich über die dort geltende 2G-Regel hinwegsetzen, sagt Verfassungsrechtler Heinz Mayer. Seine Immunität als Abgeordneter schützt ihn vor Strafverfolgung. Allerdings nur so lange, bis das Parlament beschließt, ihn auszuliefern. So geschehen im April. Kickl bekam eine Strafe, weil er bei einer Corona-Demo gegen die Maskenpflicht verstoßen hat. Der Wiener Magistrat musste erst um Aufhebung der Immunität ansuchen. In seiner Freizeit dürfte der Verzicht schmerzen. Kickl, begeisterter Bergsteiger, kehrt zum Abschluss einer Tour gerne in die Hütte auf ein Bier ein. Auch dort. Und schon vorher, in der Gondel, fragt man nach einem 2G-Nachweis. Ein Glück, dass derzeit kein Wahlkampf in Sicht ist, denn auch Bierzelte sind für Ungeimpfte tabu. Die Demo gegen die neuen Corona-Regeln, die die FPÖ plant, ist indes kein Problem. Demos sind von der Veranstaltungsregel ausgenommen. Eine Haube empfiehlt sich, nicht nur aufgrund der kühlen Temperaturen. Zum Friseur darf man ohne 2G-Nachweis nämlich auch nicht.
Ein Gigant wie einst Mao von Johannes Ahrens. Chinas Präsident Xi Jinping lässt in diesen Tagen die Geschichte der Kommunistischen Partei umschreiben und sich als Führer historischen Ausmaßes verewigen. Doch leise regt sich Widerstand. Ein Kurierartikel vom Dienstag, dem 9. November 2021. Wenn China an der Spitze der Kommunistischen Partei steht, wird als oberster Führer bezeichnet. Kein Wunder bei der Machtfülle, die damit einhergeht. In dem Einparteienstaat ist der Weg zum Amt des Staatspräsidenten vorgezeichnet, der gleichzeitig auch oberster Befehlshaber des Militärs ist. Auch weite Teile der Wirtschaft sind fest in staatlicher Hand. Der aktuelle oberste Führer Chinas, der 68-jährige Xi Jinping, vereint so viel Macht auf sich wie kaum einer seiner Vorgänger. Nur Staatsgründer Mao Zedong und Wohlstandsbringer Deng Xiaoping wurde Ähnliches nachgesagt. Xi selbst will sich deshalb auch offiziell als einer der Giganten der chinesischen Geschichte verewigen lassen. Dahinter steckt kaltes politisches Kalkül, denn der Präsident hat sich in diesem Jahr erstmals seit langem politisch verwundbar gezeigt. Am Montag fiel der Startschuss für ein viertägiges Plenum, an dessen Ende eine Neueinschätzung der 100-jährigen Geschichte der Kommunistischen Partei präsentiert werden soll. Dabei wird die Einschätzung des Vorsitzenden sozusagen als Gemeinschaftsbeschluss der 380 obersten Parteimitglieder festgehalten. Es ist die erst dritte Resolution dieser Art überhaupt. Die beiden vorherigen prägten auf Jahrzehnte hinaus Chinas Politik und Gesellschaft. So ließ sich Mao 1945 von der Partei etwa den Grundstein für den bis heute andauernden Kult um seine Person legen. Sein Nachfolger Deng sparte 1981 im Vergleich dazu mit Eigenlob, ordnete Maos Wirken aber kritischer ein und hob die Bedeutung des wirtschaftlichen Fortschritts für sein Land hervor. Auch Xis Resolution dürfte massive Auswirkungen darauf haben, was in Zukunft an chinesischen Schulen und Universitäten gelehrt wird. Inhaltlich wird sie sich wohl stark am 531 Seiten schweren Manifest, eine kurze Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas, orientieren, das im Frühjahr feierlich veröffentlicht wurde. Knapp ein Viertel des Buches ist der Herrschaft Xis gewidmet. Üppig, schließlich sind das bisher nur 9 Jahre in der 100 Jahre umspannenden Parteigeschichte. Das Motto ist klar. Xi will zeigen, dass er alle positiven Aspekte der Parteigeschichte auf sich vereint und somit der perfekte Mann an der Spitze Chinas ist, erklärt die China-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedertschik dem Kurier. Ihrer Meinung nach zeigen sowohl der Zeitpunkt als auch das erzwungene historische Gewicht des Parteiplenums, dass es weniger darum geht, die Herrschaft Xis zu rühmen, als darum sicherzustellen, dass sie fortgesetzt wird. Denn auch wenn es aufgrund des ausgeprägten Personenkults nach außen so wirkt, als wäre Xi in China unantastbar, so haben seine Entscheidungen in diesem Jahr für leise Kritik aus den eigenen Reihen gesorgt. Vor allem seine Wirtschaftspolitik bietet Raum dafür. Xi prägt seit kurzem den Slogan des gemeinschaftlichen Wohlstands, obwohl die Einkommensschere zwischen Arm und Reich in der Volksrepublik seit der Corona-Krise noch weiter auseinanderklafft als zuvor schon. Während manche Bezirke der chinesischen Millionenmetropolen wirken wie aus einem Science-Fiction-Film entnommen, kam es in anderen Regionen auch in diesem Jahr zu tagelangen Stromausfällen. Zudem griff der Staat bei der Pleite des chinesischen Immobilienriesen Evergrande bewusst nicht ein, obwohl nach wie vor Hunderttausende Arbeitsplätze bedroht sind. Auch wenn Xi die Amtszeitbeschränkung des Präsidenten erst 2018 aufheben ließ und somit theoretisch ewig regieren kann, muss er alle 5 Jahre als kommunistischer Parteichef wiedergewählt werden. Das soll am 20. Parteitag geschehen. Doch der hat für die kommunistische Partei eine fast mythische, unheilvolle Bedeutung. In der Sowjetunion hatte sich Nikita Chruschtschow seinerseits am 20. Parteitag 1953 gegen seinen verstorbenen Vorgänger Stalin gewandt und somit das Ende dessen Personenkults eingeleitet. Vor diesem Hintergrund fürchten Xi und seine Getreuen, dass sich Gegner in der Partei formieren könnten. Wie wahrscheinlich ist also eine Abwahl Xis im nächsten Jahr? Wenn der 20. Parteitag nächstes Jahr wie geplant im September stattfindet, dann wird Xi wohl wiedergewählt, meint Weigelin Schwiedertschik. Sollte er aber nach hinten verschoben werden, so ist das ein Zeichen dafür, dass er sich des totalen Rückhalts innerhalb der Partei noch nicht sicher ist. Und dann wird es spannend.
Darf vergewaltigte 11-Jährige abtreiben? Aus Rio de Janeiro, Tobias Käufer. Bolivien. Das Schicksal eines Mädchens, das nach einer Vergewaltigung schwanger wurde, spaltet das Land. Eine Frontline verläuft zwischen Kirche und Frauenrechtlerinnen. Ein Kurierartikel vom 9. November 2021. Erzwungene Schwangerschaft ist Folter, sagen die einen. Abtreibung ist Mord, die anderen. Ein 11-jähriges Mädchen in Bolivien ist nach einer Vergewaltigung durch ein Familienmitglied schwanger. Nun tobt ein erbitterter Streit um einen Schwangerschaftsabbruch. Während drinnen der Erzbischof von Santa Cruz predigt, fliegen draußen die Farbbeutel vor die Fassaden der Kathedrale. Nach wenigen Minuten sind die Mauer und das Eingangsportal der Kirche blutrot gefärbt. Eine Handvoll Aktivistinnen ruft zum Protest gegen die Kirche auf. Mädchen sind keine Mütter. Das Mädchen wurde ein Vergewaltigungsopfer, mutmaßlich des Stiefvaters. Daraufhin wurde das Kind schwanger. Die Familie entscheidet sich nach einer Bedenkzeit, dass das Kind austragen soll. Weil das Mädchen inzwischen in einer katholischen Einrichtung untergebracht ist, vermuten Kirchenkritiker, die Kirche habe Druck auf die Familie ausgeübt. Auch von einem Angebot einer Arbeitsstelle für die Mutter des Mädchens seitens der Kirche ist die Rede, damit die Familie ohne wirtschaftlichen Druck entscheiden könne. Die Kirche wies dies zurück. Sie habe keinerlei Druck auf das Mädchen und deren Familie ausgeübt. Stattdessen sei sie Opfer einer Hasskampagne geworden, die ihren Ausdruck in Vandalismus finde. Eine Abtreibung ist in Bolivien im Falle einer Vergewaltigung auch nach 13 Wochen Schwangerschaft legal. Das schwangere Mädchen soll sich den Berichten zufolge im 5. Monat befinden. Der Fall ist in Bolivien nun zu einem Politikum geworden. Innenminister Carlos Eduardo de Castillo schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: Wenn ein 11-jähriges Mädchen gezwungen wird, ein Kind auszutragen, das das Ergebnis einer Vergewaltigung ist, werden alle seine Rechte verletzt. Die Kirche erklärte, man könne mit einem neuen Verbrechen ein zuvor erlittenes Verbrechen nicht lösen. Auch die UNO meldete sich zu Wort. Eine erzwungene Schwangerschaft eines Mädchens gilt als Folter, hieß es in einer Mitteilung der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen stellten klar, dass der Schutz der Rechte von Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, respektiert werden müssten. Bolivien weist eine der höchsten Raten von Teenager-Schwangerschaften auf. Zudem gibt es in dem Land immer wieder Fälle von brutaler Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Musks Twitter-Inszenierung von Robert Kledorfer. Der Milliardär gibt, nach Abstimmung auf dem sozialen Netzwerk, 10% seiner Anteile an Tesla ab. Damit will er der US-Gesellschaft Gutes tun und sich selbst. Aus dem Kurier vom Dienstag, den 9. November 2021. Mit einem Vermögen von rund 338 Milliarden Dollar gilt Erfinder und Grenzgänger Elon Musk als reichster Mann der Welt. Des Öfteren bekam er bereits zu hören, er möge einen Teil seines immensen Vermögens zumindest spenden, wenn er schon keine Einkommenssteuer zahlt. Nun nahm sich Musk die ständige Kritik zu Herzen, aber auf seine typische Art und Weise. Auf Twitter ließ er seine 62,7 Millionen Follower darüber abstimmen, ob er 10% seines Aktienpakets verkaufen soll und damit Einkommensteuer darauf zahlen. Innerhalb einer Frist von 24 Stunden votierten 58% der 3,5 Millionen Teilnehmer für den Verkauf. Da Musk rund 20% an Tesla gehören, stößt er somit 2% ab. Das Paket hat einen Wert von rund 20 Milliarden Dollar, auf die Steuern zu zahlen sind. Wann der Verkauf erfolgt, ließ Musk bisher unerwähnt. Die Börsianer waren zunächst nicht entzückt. Die Aktie gab im europäischen Handel bis zu 9% nach. Im Tagesverlauf grenzte sich der Verlust ein. Der Meister der One-Man-Show hat wieder zugeschlagen, kommentiert Autoaktienanalyst Frank Schwoppe von der deutschen NordLB die Aktion. Elon Musk macht mit seiner Twitter-Inszenierung Marketing für Tesla auf höchstem Niveau. Doch steckt hinter der Inszenierung mehr als nur Marketing und soziales Engagement? Vielleicht sei die Bewertung von Tesla mit 1 Billion Dollar selbst Musk schon zu hoch und er wolle einfach Gewinne mitnehmen, mutmaßt Swoppe. Er hält das durchschnittliche jährliche Wachstum von 50% über mehrere Jahre, wie es die Unternehmensführung plant, für unrealistisch, zumal die Konkurrenz die E-Mobilität hochfahre und Tesla die Kapazitäten massiv ausbauen müsse. Die NordLB sieht die Aktie in einem Jahr bei nur 380 Dollar, aktuell 1.194 Dollar und rät zum Verkauf. Indes könnte nach dem gestrigen Kursverlust die US-Börsenaufsicht SEC Musk in die Mangel nehmen. Vor 3 Jahren war mit der Behörde vereinbart worden, dass seine Tweets, die Einfluss auf den Aktienkurs haben könnten, erst vom Unternehmen freigegeben werden müssen. Auslöser war seine später fallen gelassene Ankündigung, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, bei der er laut SEC Investoren in die Irre führte.
Flug, bla bla bla. Das tägliche Ohrwaschel auf Seite 1, heute von mir, Andreas Schwarz. Unsere Umweltministerin ist mit dem Zug nach Glasgow gereist, da wo der Klimagipfel stattfindet. Sie war 27 Stunden unterwegs. Für den Klimaschutz, wie allenthalben vermerkt wird. Sapperlott. Die EU-Chefin ist von Wien nach Bratislava mit dem Privatjet geflogen und war mit Flughafen-An- und Abreise nicht schneller, als sie mit dem Zug gewesen wäre. Toben aufgeregte Alleswisser in den sozialen Netzen, denen sich aufgeregt allwissende Politiker anschließen. Dass das Privatflugzeug leer nach Bratislava geflogen wäre, wäre Ursula von der Leyen mit der Bahn gefahren, weil sie von dort ja weiter nach Riga und dann nach Brüssel musste und sich eine Bummelzugfahrt vielleicht für eine österreichische Ministerin, aber nicht für eine Weltpolitikerin ausgeht, das wird nicht dazu gesagt. Flugschemen ist das Gebot der Stunde und rettet die Welt? Mit Verlaub, auch auf Seiten der Alleswisser gibt es, Frau Thunberg möge verzeihen, viel bla bla bla.
Es gibt Gesprächsbedarf in Hütteldorf. Von Alexander Huber. Die Hoffnung auf ruhige Zeiten ist dahin. Die katastrophale Vorstellung beim 1:4 in Wolfsberg sorgt für einen Schock und harte Worte bei Rapid. Jetzt wird Grundsätzliches diskutiert. Auch die Trainerfrage. Ein Kurierartikel vom Dienstag, den 9. November 2021. Wer wann was sagt, hat öfters die größere Aussagekraft als die tatsächlich gefallenen Worte. Didi Kübauer machte seinem Ärger über das 1:4 in Wolfsberg direkt nach dem Spiel Luft. Beschämend, eine Qual, nicht rapidwürdig, war da vom Rapid-Trainer zu hören. Für eine genauere Analyse des Trauerspiels wollte der 50-Jährige lieber eine Nacht drüber schlafen. Am Tag danach wurde in Hütteldorf viel besprochen, aber nur wenig nach außen kundgetan. Als Trainingstag wurde erst wieder der Dienstag eingetragen. Einer, der sein Wort erhebt, ist Zoran Barisic. Aber auch der Sportchef wollte im Kuriergespräch nicht zu allen dringenden Fragen Stellung nehmen. Einigkeit herrscht bei den geschockten Rapidlern, dass die Niederlage im Lavanstal keine normale war. Wir können verlieren, aber nicht so. Wir haben als Team komplett versagt und uns in Einzelaktionen verzettelt, urteilt Barisic. Die Körpersprache vermittelte nach der Pause eine Selbstaufgabe. Erstmals wurde nach 3 Jahren und 1 Monat in der Ära Kübauer nicht einmal der Grundstandard erfüllt, als Mannschaft auftreten und bis zum Schluss kämpfen. Bei den anschließenden Sky-Interviews musste endgültig der Alarm angehen. Wir waren nicht als geschlossene Mannschaft auf dem Platz. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht, kritisierte Neuzugang Emanuel Aivu. Der U21-Teamspieler regt eine Aussprache an. Vielleicht setzen wir uns alle zusammen und müssen uns ehrlich ins Gesicht sagen, was nicht passt. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Barisic pflichtet bei. Streit gehört dazu. Es wäre fatal, wenn sie alles über sich ergehen lassen. Der 51-Jährige drängt aber auch darauf, eine Frage ehrlich zu beantworten. Hat jeder alles, was möglich war, für sein Team getan? Ich glaube nicht. Der Saisonverlauf stellt eine andere Frage. Barisic ist weiter vom sehr großen Potenzial im Kader überzeugt. Teilweise blitzt das auf, aber wenn nach 1 Monat mit 4 Siegen und 2 Remis, der besten Saisonleistung gegen Dynamo, 2:1, und einem, trotz der großen Strapazen, erfolgreichen Comeback gegen den LASK, 3:2, so ein Absturz folgt, wie soll Rapid stabil und dauerhaft die eigenen Ansprüche erfüllen? Die Wiener sind in der Auswärtstabelle Letzter. Ich werde sicher nicht alles verteufeln, entgegnet Barisic. Rapid hat den wegen Corona nötigen Sparkurs durchgezogen. Ich weiß, dass das keiner mehr hören will, aber die Pandemie hat uns hart getroffen und sie ist noch nicht vorbei. Dazu wurde das Saisonziel, Europa League, erreicht und das Cup-Viertelfinale. Aber die Meisterschaft läuft schlecht, keine Frage. Da, neben den spielerisch enttäuschenden Auftritten, der Punkteschnitt abstürzt und die Meistergruppenqualifikation in Gefahr ist, muss die Trainerfrage gestellt werden. Barisic, ich beteilige mich sicher an keiner medialen Trainerdiskussion. Zu den Ansprüchen an das Trainerteam sagt der Sportchef nur grundsätzlich, unbestritten ist, dass der Tank nach vielen Spielen und vielen Verletzungen leer war. Wir haben viele Junge im Kader, ihre Entwicklung dauert und trotzdem muss die Balance mit den nötigen Ergebnissen gewahrt bleiben. Weil Kontinuität nicht nur ein Schlagwort ist, war ursprünglich geplant, den brutal schwierigen Herbst gemeinsam durchzuziehen und dann in Ruhe Bilanz zu ziehen. Jetzt ist klar, die nötige Wende muss direkt nach der Länderspielpause her. Ob das Kübauer noch zugetraut wird, ist laut Kurierrecherchen derzeit Thema interner Gespräche und Analysen. Zoran Barisic kommt die unangenehme Aufgabe zu, zwischen seiner Freundschaft zum Trainer und dem Amt zu trennen. Davor drücken wird sich der oberste sportlich Verantwortliche nicht.
Wunsch vom Leben am Land. In der Pension. Von Marlene Penz. Befragung. Die Mehrheit der Österreicher würde lieber im ländlichen Raum leben. Das sagen vor allem jene, die am Ende des Erwerbslebens stehen oder pensioniert sind. Aber auch die Jungen zieht es aufs Land. Ein Kurierartikel vom 9. November 2021. Neben der Gesundheit ist der Wohnort von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität und Freude, zumindest wenn man die Österreicher selbst fragt. Das haben ADEC und Gemeindebund über einen Zeitraum von 3 Wochen gemacht. Von 2000 Befragten zwischen 18 und 65 Jahren gaben 83% im Rahmen des ADEC-Dorfleben-Reports 2021 an, dass Gesundheit am wichtigsten ist, gefolgt von Sicherheit am Wohnort, 72%, und der Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation, 67%. Das ist ihnen noch wichtiger als Partnerschaft und Beruf, führt Politikwissenschaftler Peter Filzmaier aus, der die Studienergebnisse bei der Pressepräsentation am Montag erläuterte. Und könnten die Befragten frei wählen, dann würden 63% in ländlichen Regionen wohnen. Derzeit wohnen mehr Menschen in der Stadt. Laut Statistik liegt der Grad der Urbanisierung in Österreich bei rund 59%. Befragt wurden für die Studie Stadt- wie auch Landbewohner. Die Wohnkosten, 70%, das Sicherheitsempfinden, 70%, und die gelebte Nachbarschaftshilfe, 66%, sind jene Faktoren, die für eine ländliche Region stehen. Im Gegensatz dazu sprechen die öffentliche Verkehrsanbindung, 78%, das Kulturangebot, 73%, und die Nähe zum Arbeits- bzw. Ausbildungsort, 68%, für die Stadt. Betrachtet man die Altersgruppen, so zeige sich laut Filzmaier, dass viele sagen, hier verbringe ich die Pension. Das ist erfreulich, auch weil das immer mehr Menschen betrifft. Aber es ergibt sich auch eine Herausforderung. Leben am Land soll auch während des Berufslebens attraktiv sein, so der Experte. Immerhin würden sich 58% der 18- bis 30-Jährigen für ein Leben am Land entscheiden. 67% der Personen ab 51 Jahren würden der Stadt den Rücken kehren. Diese Ergebnisse des ADEC-Dorfleben-Reports werden untermauert von Erhebungen der Statistik Austria zur Binnenwanderung. Erstmals seit 2 Jahrzehnten sind im vergangenen Jahr die Kleingemeinden wieder stärker gewachsen als die großen Städte, mit Ausnahme von Wien. Filzmaier betont, dass es ein falsches Klischee der Jugend sei, das sich hartnäckig halte, aber das die Jugendforschung regelmäßig widerlegt. Ein klassisches Lebensbild ist bei den Jungen durchaus verbreitet. Ein Leben mit Familie, festen Partnerschaften, Kindern, einem Häuschen im Grünen. Einzige Ausnahme, der Trauschein ist nicht mehr so wichtig. Das alles bietet Chancen für die Belebung des ländlichen Raums, da sei auch die Politik gefragt. Vor allem muss es Berufschancen geben. Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss angesetzt werden. Es stimmt nicht, dass der ländliche Raum ausstirbt, aber wenn alle jungen Frauen weggehen, wird es auch nicht funktionieren, gibt Filzmaier zu bedenken. Karin Skaria Braunstein, Soziologin an der Universität Graz, kommt auch auf die Corona-Krise zu sprechen. Eine Krise habe an sich, dass man sich nach Ordnung und Sicherheit sehne. Das würde sich auch bei den befragten jugendlichen Teilnehmern bis 30 Jahre widerspiegeln. Auf der anderen Seite beschäftige sie sehr stark die Klimakrise, die nachdrücklich Veränderungen bringt und fordert. Das bedeutet, dass am Land Infrastrukturen geschaffen werden müssen, die nachhaltiges, integratives und partizipatives Leben ermöglichen, so Skaria Braunstein. Das Dorf habe in der Krise einen Aufschwung erlebt und auch die Nahversorger wieder an Bedeutung gewonnen. Der Nahversorger hatte bei den Jungen lange Zeit ein verstaubtes Image, aber jetzt kommen auch sie vermehrt. Sie schätzen das regionale Angebot, betont ADEC-Kaufmann Markus Haferl. Innerhalb von ADEC setzen wir uns bereits seit Jahren stark für das Thema Nachhaltigkeit ein, so Vorstandssprecher Brian Beck.
Wer heute noch in die Pflege geht, von mir, Uwe Mauch. Notstand. Junge Menschen erzählen, was sie an ihrem angestrebten Beruf reizt. Unterdessen machen die Pfleger am Mittwoch mit einer Protestaktion auf die Untätigkeit der Regierung aufmerksam. Ein Kurierartikel vom 9.11.2021. Wie man alte Menschen bei der Körperpflege unterstützt, wie man sie richtig angreift, wie man mit ihnen möglichst respektvoll spricht, wie man ihnen die Zähne putzt und wie sich das anfühlt, wenn einem ein Mitschüler die Zähne putzt. Das und noch einiges mehr haben sie in den ersten Wochen ihrer Ausbildung zum Sozialbetreuer gelernt. Die Schüler Sumera Celebci und Makwali Epenisi sind sich einig. Auf die Frage in einer Schulpause, wie sie mit ihrer Ausbildung bis dato zufrieden sind, sagen sie: Wir bereuen unsere Entscheidung keine Sekunde. Celebci und
Epinissi zählen zu den 400 Schülern, die in Gallneukirchen bei Linz in einer Einrichtung der Diakonie eine duale Ausbildung erhalten und dabei zu Sozialbetreuern qualifiziert werden. Menschen wie sie braucht das rasch alternde Land. Sie werden, verstärkt durch die Pandemie, händeringend gesucht, jedoch nicht angemessen honoriert, weshalb ihre Berufskollegen am Mittwoch österreichweit streiken wollen. Zumindest aus der Sicht der Schüler hat der zu Recht beklagte Pflegenotstand auch seine Vorteile. In nur wenigen anderen Branchen finden angehende Profis leichter Arbeit. Gibt es noch so etwas wie eine echte Jobgarantie? Symera Celebci ist mit ihrer dualen Ausbildung sehr zufrieden. Die Woche der erst 17-jährigen Freistädterin teilt sich so. 2 Tage pendelt sie nach Gallneukirchen zur Schule für Sozialbetreuungsberufe. Die 3 anderen Tage kann sie das hier Gelernte in einem örtlichen Altenheim in der Praxis erproben. Schnell hat Celebci festgestellt, ich kann sehr gut mit älteren Menschen. Besonders freut sie an diesem Beruf das direkte Feedback der von ihr Betreuten. Wenn ich helfen kann, bekomme ich ganz viel Positives von ihnen zurück. Makuali Epinissi erzählt mit einem Lächeln, dass er bei seiner Berufswahl dem Rat seiner Tante gefolgt ist. Sie hat in mir einen jungen Menschen gesehen, der sich gerne für andere einsetzt. Der 20-jährige Linzer macht sein Praktikum übrigens in einer Einrichtung der Caritas. Das sei für den Ausbildner, die Diakonie, kein Widerspruch, so Epinissi. Im Gegenteil. Sein erstes Praktikum in einem Seniorenwohnhaus ist für ihn eine hochspannende Erfahrung. Jeder Tag ist dort anders, fad wird mir nicht. Besonders interessant sind für mich die Geschichten, die mir Menschen erzählen, die bereits viel erlebt haben. Das ist Leidenschaft pur. Die beiden Schüler sind froh, dass ihr Unterricht wieder beginnt und sie zurück in ihre Klasse gehen können. Über ihre durch die Bank positiven Erfahrungen freut sich auch die Direktorin der Schule. Dennoch will Susanne Kunze nicht verschweigen. Leider sind die Rahmenbedingungen für angehendes Pflegepersonal weiterhin schwierig. Trotz Pflegenotstand, der Zugang zum Beruf sei alles andere als attraktiv, so Kunze. Diese Ausbildung muss man sich leisten können. Das Land Oberösterreich finanziert den 2-jährigen Lehrgang. Das ist bei weitem nicht in allen Bundesländern so. Doch auch in Oberösterreich müssen die Schüler oder ihre Familien die Kosten für das tägliche Leben selbst tragen. Für ihre Praktika bekommen sie keinen Euro Entschädigung. Ein Blick in den Klassenraum von Symera Celebci und Makuali Epinissi zeigt, dass die meisten ihrer Mitschüler älter als 30 Jahre sind. 2 Drittel unserer Schüler sind Quereinsteiger, erläutert Direktorin Kunze. Unter ihnen seien auffallend viele Frauen, die nach ihrer Karenzzeit nicht mehr in ihren früheren Beruf zurück möchten. Öfters hört die Schulleiterin auch den Satz, ich suche eine Arbeit, die mir sinnvoll erscheint. Ein Bewerber erklärte ihr, ich will nicht nur mit nackten Zahlen zu tun haben, ich möchte in meiner Arbeit für andere Menschen da sein. Gut, hört Sumera Celebci während ihres Praktikums zu, wie ihr eine Bewohnerin vom Christkind erzählt. Und Makuali Epinissis Tante hätte eine Freude, könnte sie sehen, wie galant er Kaffee serviert. So schön kann Pflege sein. Direktorin Kunze sieht, mit Blick auf den Streik, die Politik gefordert. Es gilt, Stichwort Pflegereform, die finanzielle Abgeltung für die Auszubildenden zu verbessern.
Arm und Reich trifft Like und Share von Michael Huber, Dom Museum. Die Themenschau Arm und Reich präsentiert Bilder ökonomischer Extremsituationen vom Mittelalter bis heute und regt zum Nachdenken über Geld, Teilhabe und Selbstgerechtigkeit an. Ein Kurierartikel vom Dienstag, den 9. November 2021. Sankt Martin reitet durch die Stadt, ein Bettler keine Kleidung hat. Sankt Martin teilt den Mantel schnell, den Bettler damit wärmen will. Auch wir wollen wie Martin sein und Freude schenken, das ist fein. Es ist eine glückliche Fügung, dass das Wiener Dommuseum seine neue Ausstellung Arm und Reich wenige Tage vor jenem Feiertag, dem 11. November, in dem viele Menschen, oft konfessionsunabhängig, erstmals mit dem Konzept des Teilens konfrontiert werden. Martin, der die Hälfte seines Mantels abgibt, lässt den Umstand, dass andere Menschen weniger haben, nicht nur an sich herankommen, er lässt der Erkenntnis auch Taten folgen. Doch bereits das Martinsbild aus dem 16. Jahrhundert, das am Beginn der Ausstellung hängt, macht deutlich, dass die Sache nicht so einfach ist. Da muss sich der gute Mann nämlich zwischen zwei Bettlern entscheiden. Generell stellt sich die Frage, ob das Teilen nicht stets auch einen eitlen Selbstzweck dient. Wo schon im Mittelalter das Seelenheil als Ausgleich für gute Taten winkte, besteht heute die Gelegenheit, sich öffentlich im Lichte der moralischen Selbsterhöhung zu sonnen. In den sozialen Medien reicht oft schon ein Klick, um die x-te löbliche Initiative zu unterstützen. Dabei ist die Rede vom Teilen zutiefst verlogen, denn wer im Netz etwas scheren will, muss nie etwas abgeben, heißt es dazu treffend in einem aktuellen Essay über die Influencer-Generation, Edition Suhrkamp. Die Ausstellung des Dommuseums lädt ein, solche Gedankensprünge quer durch die Epochen zu wagen. Wie man es von der Kuratorenschaft von Direktorin Johanna Schwanberg gewohnt ist, wird ein dichtes Nebeneinander von Ansätzen zum Thema geboten, das oft erkenntnisbringend Funkenflug verursacht. So gilt es, darüber nachzudenken, wem die Darstellung von Armut, aber auch jene von Reichtum letztendlich nützt. Von der Biedermeier-Malerei bis zur Fotoserie durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens, mit welcher der Richter und Fotograf Hermann Drawe um 1900 durch Volksbildungsanstalten tingelte, sollten Armutsdarstellungen Mitleid und Hilfsbereitschaft erwecken. Zugleich bedienten sie aber auch voyeuristische Lust. Das Museum ist sich der Stolperfalle bewusst und holt mit dem brasilianischen Projetor Mourinho sowie mit Arbeiten, die Isa Rosenberger und Thomas Struth gemeinsam mit Armutsbetroffenen realisierten, Gegenperspektiven ins Haus. Darin präsentieren sich etwa wohnungslose Frauen mit Qualitäten, die sie abseits der Armut definieren, und Obdachlose fotografieren Passanten. Die Darstellung von Reichtum kennt demgegenüber wenig Variantenreichtum. Sie erscheint meist in Form einer Anklage, von unten, oder in einer zur Selbstherrlichkeit tendierenden Inszenierung. Auch die Macht über das eigene Bild ist offenbar ungleich verteilt. Einige Werke in der Schau, etwa La Mia Maria Abilamas Serie über die Oberschicht Rios, Paolo Wurz Bilder chinesischer Neokolonialherren in Nigeria oder Lauren Greenfields Langzeitfotoprojekt Generation Wealth können hier dennoch neue Einblicke eröffnen. Und auch wenn man sich von der Erweiterung seiner Perspektive nichts kaufen kann, bereichernd ist sie doch.